16 Jahre Flughafenausbau, 12 Jahre Landebahn Nordwest. Dieser Teil des Titels hat zu einigen Irritationen geführt, weil der Flughafenausbau natürlich schon wesentlich länger dauert. Im Grunde, seit dieser Flughafen überhaupt existiert. Und es ist durchaus wichtig, aus dieser Geschichte zu lernen. Deswegen will ich versuchen, ganz grob diese Geschichte nochmal zu umreißen. Ganz gründlich am Anfang. Schauen wir 90 Jahre zurück. 1933 hat das Nazi-Regime, damals gerade frisch an die Macht gebracht, beschlossen, die schon länger existierenden Pläne für einen Weltflughafen Frankfurt dann endlich umzusetzen. Natürlich immer auch mit den militärischen Aufgaben eines solchen Flughafens im Blick. Schon 1934 hat der Bau begonnen. Es wurde das erste Stück im Stadtwald gerodet. Mit Dingen wie Baugenehmigungen oder sowas hat man sich auch damals nicht aufgehalten. Sie hatten die Macht und die haben sie in jeder Weise missbraucht. Bis hin dazu, dass Zwangsarbeiterinnen diesen Flughafen noch ausbauen mussten. Aber dieses Kapitel der Flughafengeschichte endete 1944 unter den Bombenteppichen der Alliierten. Nach dem Krieg hat zunächst die Air Force dort eine Basis errichtet. Daran erinnern heute noch GP Gardens und die gravierende Grundwasserverschmutzung, die von dieser Airbase ausgegangen ist. Für die zivile Nutzung dieses Flughafens war 1953 dann das nächste bedeutende Datum. Die gerade wieder gegründete Lufthansa hat damals beschlossen, nicht wie ursprünglich vorgesehen, den noch zu bauenden damaligen Hauptstadtflughafen Köln-Bonn, sondern Frankfurt als Homebase zu wählen. Man könnte sagen, damals hat das Unheil angefangen. Und daraufhin hat die Bundesregierung dann auch beschlossen, dass Frankfurt als erster deutscher Flughafen für den Betrieb mit den damals gerade aufkommenden Düsenflugzeugen ausgebaut werden sollte. Das passierte zunächst noch in den Grenzen des alten Flughafengeländes, aber schon 1961 gab es die ersten Planungen, darüber hinauszugehen. Und 1968 gab es den ersten Beschluss, eine größere Erweiterung außerhalb des damaligen Geländes durchzuführen. Dieser Beschluss hatte zwei Teile. Das Parallelbahnsystem sollte verlängert und nach Westen verlagert werden. Und im Westen sollte dann senkrecht dazu, Nord-Süd-Richtung, eine neue Startbahn mitten im Bannwald gebaut werden. Dieser Beschluss damals wurde vom Gericht noch im selben Jahr wieder aufgehoben. Und es hat 10 Jahre gedauert, bis alle juristischen Widerstände überwunden waren. Aber 1978, also vor 45 Jahren, erging der Planfeststellungsbeschluss für den ersten Teil des Ausbaus, die Verlagerung des Parallelbahnsystems nach Westen und die Verlängerung auf damals kaum vorstellbare 4 Kilometer, die längsten Bahnen, die in Europa existierten und mit bis heute existieren. 1982 war dieser Ausbau beendet. Und damit war der Flughafen um gut 2 Kilometer an die Stadtgrenze von Braunheim herangerückt. Damals breitete sich der Lärmteppich des Flughafens Richtung Westen aus und es gab die ersten Wirbelschleppenschäden in Braunheim. Es gab auch dagegen Widerstand, aber wie das so ist, keiner kümmert sich groß um Diebstahl, wenn gleichzeitig ein Mord passiert. Denn 1980 war auch der Planfeststellungsbeschluss für die Startbahn West in der letzten Instanz bestätigt. Und der Bau wurde schon im Jahr danach mit, ja, man kann wirklich sagen, bis dahin unvorstellbarer Brutalität durchgeprügelt gegen den größten Widerstand, der bis dahin gegen ein solches Bauprojekt in der Bundesrepublik existiert hat. Als diese Bahn 1984 in Betrieb genommen wurde, breitete sich der Lärmteppich auch erstmals Richtung Süden aus. und er verlangte Gebiete, die bis dahin kein oder nur wenig Fluglärm hatten. Für andere ist ein bisschen was von dem Startlärm weggefallen, aber diese kleine Erleichterung war sehr schnell davon aufgefressen, dass die Zahl der Flugbewegungen kontinuierlich angestiegen ist in dieser Zeit und der Lärm überall immer größer wurde. Der wirklich massive Widerstand damals hat zwar die Bahn, die neue Stadtbahn West, nicht verhindern können, aber er hat das Klima in der Bundesrepublik und insbesondere hier in der Region natürlich für lange Zeit geprägt. Aber aus diesem Widerstand hat auch die Gegenseite gelernt. Denn wir erinnern uns, als dieser Flughafen, für den ja angeblich kein Baum mehr fallen sollte, dann doch wieder eine neue Bahn, und neue Gebäude brauchte, dann haben sie es etwas geschickter angefangen. Und 1998, das stimmt jetzt wohl vor 25 Jahren, hat die sogenannte Mediationsgruppe ihre Arbeit begonnen. In dieser Gruppe durften Bürgerinitiativen, Verbände, Kommunen, Gewerkschaften mit dem Flughafenbetreiber und der Landesregierung ergebnisoffen diskutieren, wie der Flughafen ausgebaut werden sollte. Dass er ausgebaut werden würde, stand damals schon nicht mehr zur Diskussion. Die Bürgerinitiativen und ein Großteil der Umweltverbände haben sich diesem Betrug verweigert. Aber trotzdem war das Manöver zum Teil erfolgreich. Kommunen, einige Verbände, auch Teile von Parteien und Gewerkschaften haben sich in den Prozess einbinden lassen. Und als im Jahr 2000 das Ergebnis vorgelegt wurde, waren sie weitgehend ruhig gestellt. 2003 wurden dann die Planunterlagen für die A380 Wartungshalle, die Landebahn Nordwest und das Terminal 3 vorgelegt. Die Unterlagen waren mindestens so schlecht wie die für die Stadtbahn West und wurden vom Widerstand genauso zerpflückt. Aber der Widerstand auf der Straße war längst nicht mehr so stark wie damals. Deswegen, und auch weil die Gerichte inzwischen auf Ausbaulinie waren und auch die bestbegründeten Einwände schlicht und einfach vom Tisch gewischt haben, konnte schon 2005 auf dem Wege des Sofortvollzugs damit begonnen werden, den Wald für die A380 Wartungshalle zu roden und vor 16 Jahren, den 16 Jahren, auf die in diesem Aufruf Bezug genommen wurde, lag dann der endgültige Planfeststellungsbeschluss vor. Das war 2007. Und damit waren alle drei Baukomplexe dann auch abschließend genehmigt und konnten nach und nach umgesetzt werden. Es gab zwar noch eine Reihe von Klagen dagegen, aber 2009 wurde der Kelsterbacher Wald gerodet und 2011, das haben wir gerade gehört, ist die Bahn in Betrieb gegangen. Also morgen vor 12 Jahren. Die Folgen kennt ihr alle. Diesmal hat sich der Lärmteppich in alle vier Himmelsrichtungen ausgebreitet. Nach Norden und Süden durch die Gegenanflüge, nach Osten und Westen durch die erweiterten Eindrehbereiche. Es ist natürlich auch dadurch, dass eine der Hauptanflugrouten um genau 1400 Meter nach Norden verschoben worden ist, an einigen Stellen etwas leiser geworden. Aber wirklich leise ist es in der Region nirgendwo mehr. Der Fluglärm betrifft alle und, das wissen wir auch seit Stadtbahn-West-Zeiten, mit jeder Flugbewegung mehr wird auch die Schadstoffkonzentration hier in der Region höher. Das betrifft insbesondere die Stickoxide, die schon lange zu hoch sind. Und nach den neuen Grenzwerten, die von der Weltgesundheitsorganisation festgesetzt wurden, hier im Rhein-Main-Gebiet auf absehbare Zeit nicht eingehalten werden können, weil eben der Flughafen ganz massiv dazu beiträgt. Gut, so viel zur Geschichte. Die Frage ist, was können wir daraus lernen? Das Erste ist eigentlich trivial, aber man muss es doch immer wieder betonen. Und das will ich gerade tun, weil ich aus Raunheim komme. Von jedem Ausbauschritt profitiert einzig und allein die Fraport, die Airlines und einige andere, die hier am oder mit dem Flughafen Geschäfte machen. Die Bevölkerung der Region verliert immer und überall. Sie verliert dadurch, dass wertvolle Waldgebiete verloren gehen. Sie verliert, weil die Schadstoffbelastung vom ersten Tag an massiv zunimmt. Und sie verliert selbst beim Lärm, praktisch überall, weil diejenigen, die vielleicht am Anfang durch die Verschiebung eine kleine Entlastung haben, durch die steigende Zahl der Flugbewegungen mit dem Ausbau irgendwann auch wieder stärker belastet werden, als es vorher der Fall war. Es gibt also einen guten Grund, sich auch dann gegen Ausbaumaßnahmen zu wehren, wenn man sich davon zunächst mal vielleicht einen Vorteil versprechen könnte. Diesen Vorteil gibt es in dieser Form jedenfalls nicht auf Dauer.
Man kann aber auch lernen, Widerstand ist nicht nutzlos. Das kann man unter anderem auch daraus ableiten, dass in der Mediation immerhin ein Zugeständnis erreicht werden konnte. Die Nachtflugbeschränkungen sollten auf die Zeit zwischen 23 und 5 Uhr erweitert werden und in der Kernacht von 0 bis 5 Uhr sollte Ruhe herrschen.
Wir wissen, dass diese Zusage schon kaum, dass sie ausgesprochen war und das Mediationsergebnis vorgelegt war, wieder kassiert wurde. Die Landesregierung hat versucht, bei der Genehmigung 17 Flüge in der Kernnacht durchzusetzen. Die Airlines haben mit Klagen gegen diese Beschränkungen gedroht, weil sie sich ihren Geschäften unzulässig eingeschränkt sahen. Aber in diesem Fall ist es gelungen, dieses Zugeständnis vor Gericht zu verteidigen. Und seit jetzt ebenfalls 12 Jahren haben wir in der Tat dieses, wenn auch kastrierte, Nachtflugverbot. Und es ist gut, dass wir es haben. Wir müssen aber auch sehen, dass seither jede Gelegenheit genutzt wird, um dieses Nachtflugverbot wieder in Frage zu stellen. Jede Betriebsstörung, egal ob sie nun selbst verschuldet ist oder wetterbedingt oder sonst wie, wird dazu genutzt, mehr Flexibilität, mehr Ausnahmeregelungen, mehr Schlupflöcher zu fordern. Die Aufsichtsbehörden sind nur allzu willig, dem auch entgegenzukommen. Daraus kann man auch noch lernen, auch jedes Zugeständnis, jeder Erfolg muss immer und immer wieder verteidigt werden. Garantiert ist hier nichts. Es gibt keine Zusage, die Fraport einhalten würde, wenn sie nicht muss. Die Gegenseite lernt allerdings auch. Wir sehen, dass seit Monaten auf allen Ebenen Kampagnen gegen zu viel Bürokratie laufen. In freundlicher Weise hat der gerade vor 2 Tagen vorgelegte Abschlussbericht des sogenannten Zukunftsrates Hessen dann nochmal ausführlich erklärt, was damit gemeint ist. Dort werden seitenlange Vorschläge gemacht, wie Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren beschleunigt werden können und Bürgerinitiativen, Umweltverbände und andere Querulanten im Vorfeld ruhiggestellt werden können. Wir können uns ausmalen, was uns erwartet, wenn wir gegen andere Ausbauprozesse oder andere Schweinereien, die hier am Flughafen laufen, vorgehen wollen. Die Landesregierung hat das übrigens wohlwollend zur Kenntnis genommen und insbesondere der Wirtschaftsminister überschlägt sich geradezu mit Lobpreisungen für dieses Werk. Gut, zunächst mal so viel zur Geschichte.
Ich will zunächst noch darauf eingehen, dass wir uns noch mitten in einer aktuellen Ausbaurunde befinden.
Der dritte Ausbaukomplex im Kern des Terminal 3 hat zwar erhebliche Verzögerungen hinter sich, aber er wird kommen. Der Bauantrag dafür wurde vor 10 Jahren gestellt. Der erste Spatenstich war dann vor 8 Jahren, 2015. Und 2022 wurde schon der erste neu oder umgeplante Billigflugsteig G fertiggestellt, aber zunächst mal eingemotet, weil er noch nicht gebraucht wird. Aber wir hören seit einiger Zeit immer wieder die Versicherung, Terminal 3 sei im Zeitplan, fragt sich in welchem, aber im Zeitplan, und soll 2026 in Betrieb genommen werden. Mit diesem Terminal sollen die Abfertigungskapazitäten zunächst um 19, im Vollausbau dann um 25 Millionen Passagiere pro Jahr erhöht werden. Ob und wann diese möglichen Passagierzahlen erreicht werden, ist derzeit völlig offen. Es gibt aber noch weitere Gründe, warum Fraport dieses Terminal in Betrieb nehmen will und in Betrieb nehmen wird. Im Jahre 2019, 2020 haben Versuche von Fraport und der DFS gezeigt, dass die volle Kapazität des Parallelbahnsystems nur dann genutzt werden kann, wenn Kreuzungsverkehr zwischen diesen beiden Bahnen möglichst reduziert wird. Das heißt praktisch, alles, was auf der Südbahn startet und landet, sollte auch im Süden abgefertigt werden. Das ist einer der Hauptgründe, warum Terminal 3 in Betrieb gehen muss und Terminal 2 dafür zugemacht wird, damit der gesamte Betrieb von dort nach Süden verschoben werden kann. Zwar wird auch diese Bahnkapazität auf absehbare Zeit bestenfalls mal in ein, zwei Stunden in Schlusszeiten gebraucht, aber Fraport möchte natürlich alle Optionen offen haben und möglichst viel Flexibilität für die Nutzung. Und außerdem hat Terminal 3, anders als Terminal 2, auch einen hochmodernen und super tollen Shoppingbereich, mit dem Fraport wichtige Zusatzeinnahmen generieren will, auf die sie angewiesen sind, weil der Flugbetrieb selber einen immer kleineren Anteil des Umsatzes ausmacht. Im Übrigen ist dieses neue Gebäude auch ein Muster an Nachhaltigkeit, wie man gerade lesen konnte. Hunderte verbogene Aluminiumrohre als Designelement unterm Dach, aber keine einzige Solarzelle obendrauf. Eigener Autobahnanschluss, großes Parkhaus, aber keine Anbindung ans Schienennetz. Alles typisch Fraport. Aber nach den Worten von Fraport-Chef Schulte wird dieses Terminal 3 auf absehbare Zeit die letzte Großbaustelle am Flughafen gewesen sein.
Lüge!
Naja, auf absehbare Zeit ist flexibel.
Ja, halt ja.
Und Großbaustelle ist auch ein dehnbarer Begriff. Er hat gleichzeitig natürlich angekündigt, dass der Ausbau weitergeht. Und zwar möchte er als nächstes unter dem Begriff Transforming Terminal 1 Umbaumaßnahmen hier vornehmen. Da soll der öffentliche Bereich, in dem wir gerade stehen, verkleinert und eingeschränkt werden, sollen mehr Check-in-Schalter, mehr Sicherheitsschleusen und natürlich auch hier ein größerer Shoppingbereich eingerichtet werden. Wie viel Kapazität das zusätzlich bringen soll, darüber gibt es noch keine klaren Aussagen. Es bringt auf alle Fälle weitere Wachstumsmöglichkeiten. Und im Zweifelsfall kann man ja auch nach einer gewissen Zeit ein renoviertes und neu gestaltetes und effizienteres Terminal 2 wieder in Betrieb nehmen. Sie haben also alle Möglichkeiten, den Wachstumswahn noch weiter zu treiben. Und Sie werden es versuchen, was immer es kostet. Uns kostet, nicht Sie natürlich. Viele glauben ja noch, dass dieser Flughafen irgendwie wichtige Dienstleistungen für die lokale Wirtschaft hier erbringen würde. Das tut er auch, aber das spielt eine immer kleinere Rolle. Schon seit längerer Zeit ist die überwiegende Anzahl der Passagiere für den Flughafen solche, die nicht für geschäftliche Zwecke ihn nutzen, sondern privat, hauptsächlich für touristische Flüge. Und das ist auch der Sektor, von dem das künftige Wachstum erwartet wird. Man sollte sich diesen Flughafen also besser vorstellen als den Eingangsbereich zu einem gigantischen Freizeitpark, dessen Attraktionen über die ganze Welt verteilt sind. Und in diesem Bild versteht man dann vielleicht auch besser, dass sowas ganz nett ist, für einige zumindest, wenn man sich leisten kann. Aber völlig unnötig, wenn es darum geht, die Klimakatastrophe einzudämmen und die Existenzgrundlagen der Menschheit zu sichern. Trotzdem werden Sie natürlich diese Aktivitäten mit allen Mitteln verteidigen und Sie kennen keinerlei Skrupel dabei. Sie werden zur Not auch noch Rundflüge über brennende Wälder oder Adventure-Trips zu schmelzenden Gletschern oder absaufenden Städten organisieren, wenn Sie damit Ihr Geschäftsmodell nur noch etwas weiter treiben können. Wir sollten nicht hoffen, dass dieses Wachstum in absehbarer Zeit von selber aufhört. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Einschub. Es gibt hier am Flughafen, schon bevor Terminal 3 in Betrieb genommen ist, nicht nur zwei, sondern vier Passagierterminals. Und da ist noch das First Class Terminal der Lufthansa, wo die wohlhabenden Vielflieger Champagner schlürfen dürfen und Luxuskarossen über den Flughafen gekarrt werden. Und es gibt im Süden das sogenannte General Aviation Terminal, wo die Privatjets abgefertigt werden. Und das spielt so zahlenmäßig keine allzu große Rolle, aber verlernt trotzdem immer noch die sonst eher betriebsärmeren Zeiten und wird durchaus auch ausgenutzt, auch wenn Egelsbach eine gute Konkurrenz ist. Aber zusammen bilden diese beiden Terminals das Luxussegment, dessen klimaschädliche Emissionen noch um ein Vielfaches über dem liegen, was normale Flugpassagiere pro Kopf und Kilometer verursachen. Das ist ohnehin schon hoch genug. Hier anzusetzen, Privatjets zu verbieten und viel Fliegerei nicht zu rabattieren, sondern so zu verteuern, dass selbst Wohlhabende es zu spüren bekommen, das wäre ein guter erster Schritt zu einem realen Klimaschutzbeitrag des Luftverkehrs. Politisch geht es allerdings derzeit in eine andere Richtung. Wir haben zwar wieder einen Klimakanzler, wir haben sogar einen Klimaschutzminister, und wir haben auch einen Verkehrsminister, der zumindest an seinen besseren Tagen so über Klimaschutz reden kann, als verstünde er, worum es dabei geht. Dieses Dreigestirn hat vor einigen Wochen zur sogenannten dritten nationalen Luftfahrtkonferenz nach Hamburg eingeladen. Dort durften die führenden Manager der Luftverkehrsindustrie ihre tollen Innovationspläne vorstellen. Und die drei haben ihnen versichert, dass sie dafür, für alle Wachstumsfantasien, die dahinter stehen, die volle Unterstützung der Regierung haben und Milliarden an Subventionen dafür fließen werden. Klimaschutz soll dabei nur vorkommen, wenn er wirtschaftlich ist und den Wettbewerb nicht behindert. Der Ausgewogenheit sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass die Herren Merz, Rhein, Söder und ihr ganzer Anhang in den letzten Jahrzehnten und bis heute natürlich auch bewiesen haben, dass sie diesbezüglich eher noch schlimmer sind. Allerdings sind die Unterschiede nicht groß. Das sieht man auch daran, dass in dem schon zitierten Abschlussbericht dieses Zukunftsrates Hessen ausdrücklich gefordert wird, dass die Wachstumspotenziale des Flughafens, wie sie im Planfeststellungsbeschluss festgelegt wurden, wir erinnern uns, 700.000 Flugbewegungen pro Jahr mindestens, nicht durch eine Senkung der Höchstgrenzen verringert werden. Und es gab Zustimmung quer durch alle Parteien, die künftig im Landtag vertreten sein werden. Nirgendwo regt sich gegen sowas Widerspruch. Dabei muss man natürlich über das ganze Gesindel noch weiter rechts außen eigentlich kein Wort verlieren. Soweit sie nicht ohnehin leugnen, dass der Klimawandel und die Klimakatastrophe menschengemacht sind, sind ihre Vorschläge eher noch schlechter. Das zeigt aber auch, dass die Personen in diesen Funktionen in den Regierungen im Grunde austauschbar sind. Wenn wir einen anderen Kurs wollen, muss Grundlegenderes passieren. System Change, not Climate Change, ist nicht nur irgendein Spruch, ist die Kernaufgabe jeder Klimaschutzbewegung. Ohne eine grundlegende sozialökologische Transformation, die das kapitalistische Fossilsystem überwindet und eine Wirtschaft aufbaut, die ein gutes Leben für alle in den Grenzen dieses Planeten und seiner Ökosysteme ermöglicht. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber darunter geht's nicht. Ohne das wird die Menschheit nicht überleben. Ich werde jetzt allerdings nicht darüber reden, wie wir da hinkommen. Nicht nur, weil ich ohnehin schon zu lange rede, sondern weil ich es nicht weiß. Meine Generation, oder ich mich hier so umsehe, unsere Generation, hat mit den Worten des UN-Generalsekretärs die Menschheit auf den Weg in die Klimahölle geschickt. Und ob und wie sie da wieder rauskommt, das werden künftige Generationen herausfinden müssen. Was wir allerdings tun können und müssen, das ist all denen, die auf diesem Highway to Climate Hell immer wieder aufs Gaspedal treten wollen, auch immer wieder kräftig vor das Schienbein zu treten. Und das heißt konkret, den Lügen der Luftverkehrswirtschaft die wissenschaftlichen Fakten entgegensetzen. Wenn sie von tollen neuen Technologien erzählen, müssen wir klarstellen, wann denn da was zur Verfügung stehen kann und was es bringen könnte. Wenn sie von nachhaltigen Treibstoffen sprechen, müssen wir verdeutlichen, welche Konsequenzen die verschiedenen Treibstoffe, die als sowas gelten, haben und was es erfordert, wenn man diese Treibstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stellen will, nämlich praktisch einen größten Teil der erneuerbaren Energien, die zur Verfügung stehen, für sogenannte E-Fuels zu benutzen. Also alles völlig unmöglich. Kurz, wir müssen all diese Greenwashing-Versuche immer wieder zurückweisen und als Lügen erkennbar machen. Wir müssen allerdings auch in anderen Bereichen wieder stärker an den aktuellen Problemen arbeiten und die Belastungen aufgreifen, die die Menschen im Umland des Flughafens aktuell betreffen. Das gelingt uns derzeit häufig nur unzureichend. Ich will einige Beispiele nennen. Am 20.06. kam es hier zu einem beinahe Absturz einer Frachtmaschine, weil Fraport und DFS in unverantwortlicher Weise den Landebetrieb während eines schweren Gewitters aufrechterhalten wollten. Dieser Vorfall, der natürlich zur Betriebsverzögerung geführt hat, wurde dann auch noch von den Aufsichtsbehörden in einer unverschämten Weise dafür genutzt, den Kern des Nachtflugverbotes anzugreifen. Mit völlig verlogenen Begründungen haben sie sogar noch Starts nach 0 Uhr genehmigt. Und so etwas kann nicht sein. Da hätte eigentlich ein Aufschrei durch die Region gehen müssen. Passiert ist leider viel zu wenig. Anderes Beispiel. Anfang des Jahres haben Forscherinnen von der hiesigen Universität nachgewiesen, dass die ultrafeinen Partikel aus Flugzeugabgasen wahrscheinlich noch wesentlich toxischer sind als die aus sonstigen Abgasen. Das hat praktisch in der öffentlichen Diskussion keine Rolle gespielt. Anfang August hat das HLNUG einen Bericht zu den Messungen in Flörsheim veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Belastungen dort, nach den Worten der HLNUG, unverhältnismäßig hoch sind und dass es an jedem zweiten Tag die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation dort überschritten werden. Auch hier praktisch keine öffentliche Reaktion. Das muss besser werden. In der Liste fortsetzen lassen, das Detail. Aber klar ist, nur wenn es uns gelingt, in den aktuellen Auseinandersetzungen wieder als relevante Kraft wahrgenommen zu werden, können wir hoffen, dass wir neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen und für andere Akteure in den Klimaschutzbewegungen als Bündnispartner interessant werden. Aber vor allen Dingen müssen wir auch immer wieder und bei jeder Gelegenheit die einzig möglichen Lösungen benennen. Gegen zunehmende Klimaschäden, zunehmende Schadstoffbelastungen immer mehr lernen, hilft nur eine Reduzierung der Zahl der Flugbewegungen. Ja, 20% weniger bis 2030, wie es die aktuelle BVF-Kampagne fordert, sind ein guter Ansatz. Und mit dem Verbot von Kurzstreckenflügen, von Privatjets und der Einschränkung anderer Absurditäten wie extrem Billigflügen auch durchaus erreichbar. Und völlig klar ist natürlich auch, dass aus gesundheitlichen Gründen ein Nachtflugverbot in der gesetzlichen Nacht von 22 bis 6 Uhr völlig unverzichtbar ist. Das alles in die Köpfe zu bringen, ist anstrengend und mühsam und niemand kann garantieren, dass wir damit Erfolg haben werden. Mir fällt dazu auch nur ein Zitat ein, das normalerweise Bert Brecht zugeschrieben wird. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also, machen wir weiter. Vielen Dank.